Guten Morgen, ihr Lieben. Danke, dass ich da sein darf, dass ich euch einladen darf auf eine Reise. Nein, auch beim Titel der Predigt Ein Bund fürs Leben ist es keine Hochzeitsreise. Oder vielleicht doch sowas Ähnliches. Ich möchte mit euch eine Reise machen an einen berühmten Ort im zweiten Buch Mose, zum Berg Sinai. Da werden wir Zeugen, wie Gott seinem Volk ein Angebot macht. Gott hatte durch Mose die Israeliten aus Ägypten geführt. In den ersten 3 Monaten nach dem Auszug aus Ägypten haben die Israeliten schon eine ganze Menge mit Gott erlebt und Gott mit den Israeliten. Die haben ganz schön rumgemeckert, weil ihnen Verschiedenes nicht passte. Gott hat das Meckern geduldig ertragen. Er musste die Israeliten regelrecht erziehen. Jetzt ist es an der Zeit, einen Schritt weiter zu gehen. Es ist der Höhepunkt des Erziehungsprogramms Gottes, der Bundesschluss am Sinai auf der Grundlage der 10 Gebote. Gott lädt Mose zu sich ein und teilt Geschenke aus. Mose steigt zu Gott auf den Berg hinauf und Gott sagt ihm, was er den Israeliten im Namen Gottes anbieten soll. Ihr habt selbst gesehen, was ich in Ägypten getan und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und hierher zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet von allen Völkern ihr mein Eigentum sein, denn mein ist die ganze Erde. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Wie war das? Gott hatte Mose zu den Israeliten geschickt und gesagt, ich habe hier was für euch, ein paar Gebote, schaut euch das mal an, übt es so 200, 300 Jahre, ich komme dann nochmal her und schaue mir an, was draus geworden ist. Und je nachdem, wie weit ihr gekommen seid, führe ich euch aus Ägypten raus oder ihr müsst halt noch weiter üben. Was haben die Israeliten zu ihrer Erlösung beigetragen? Haben sie sich befreit? Sind sie von sich aus Ägypten ausgezogen? Nein, sie wurden hinausgeführt. Sie haben selbst nichts getan. Sie haben nichts zu ihrer Befreiung und ihrer Erlösung beigetragen. Aus menschlicher Sicht ist es mehr als ungewöhnlich, aber es ist eben auch typisch für Gott, dass er zunächst etwas für das Volk tut, es erlöst, sich also dem Volk quasi erst beweist. Und erst dann kommt das Angebot der Verheißung in Form der 10 Gebote. Das ist typisch Gott. Erst tut er etwas für dich, erst erlöst er dich und dann kommt das Angebot der Verheißung. Die Gebote sind nicht Gottes Bedingung dafür, dass er den Menschen rettet, sondern er bringt sie als Geschenk mit, nachdem er das Volk Israel gerettet hat. Das Geschenk ist, ich gebe euch einen guten Rahmen, wie ihr zusammenleben könnt, mit mir und untereinander. Die Grundlage unserer Beziehung zu Gott ist also das, was Gott für uns getan hat. Die Grundlage unseres Glaubens an Gott ist das, was Gott zuerst getan hat. Ihr habt gesehen. Erst zeigt Gott sich als der Erlöser. Und dann können wir an ihn glauben. Erst offenbart sich Gott und dann kann ich ihn kennen. Der Glaube beginnt bei Gottes Handeln für uns. Und dann kann ich mich an ihn binden, eben einen Bund eingehen, mit ihm gehen, an ihn glauben, ihm vertrauen. Gott sagt, ich habe euch getragen. Und er benutzt das Bild eines Adlers. Vielleicht habt ihr mal in einer Tierdoku gesehen, wie das ist, wenn ein junger Adler fliegen lernt oder besser fliegen lernen soll. Der wird nämlich von seinen Eltern aus dem Nest geschubst. Dann geht's abwärts, er muss was tun, er muss flattern, er muss fliegen. Und wenn er dabei aber ins Trudeln gerät und abzustürzen droht, dann kommt eins der Eltern unter ihn und fängt ihn auf, bringt ihn zurück in Sicherheit. Das machen Mama und Papa Adler immer und immer wieder, bis der Nachwuchs fliegen kann. Gott stellt sich als so ein Adler dar, der sein Junges, seinen Erstgeborenen, sein Volk rettet, es immer wieder auffängt, der es zu sich trägt. Das Ziel Gottes ist nicht, dass wir eine neue Religion annehmen, eine neue Sittenlehre bekommen, dass eine neue Weltanschauung in die Welt getragen wird, damit die Welt noch eine Anschauung mehr hat. Das Ziel Gottes ist, dass wir wieder zu ihm gehören. Er bringt uns nicht zu einer Lehre, einer Glaubensgemeinschaft, auch nicht zu einer Religion. Er bringt uns zu sich selbst und euch zu mir gebracht. Damit sagt er, ich will euch persönlich als persönlicher Gott bei mir haben. Wir denken ja gerne, ich tue das Richtige, ich lebe das Richtige, deshalb werde ich akzeptiert und gesegnet. Und genau da sagt Gott, nein, nein, ich habe dich getragen, ich habe dich gerettet, ich habe dich akzeptiert. Und jetzt habe ich ein paar Gebote für dich. Gott gibt ihnen nicht die Gebote und befreit sie dann, sondern er befreit sie und gibt ihnen die Gebote. Das heißt, der Zweck der Gebote kann nicht darin bestehen, dich in den Himmel zu bringen, weder damals noch heute. Gott sagt, befolge meine Gebote und halte meinen Bund, dann wirst du mein Eigentum sein. Moment, mein Eigentum, das ist eigenartig, denn er sagt ja gleich darauf, dass ihm die ganze Erde gehört. Und damit ist ja nicht nur der Planet gemeint, sondern auch alles, was auf diesem Planeten kreucht und fleucht. Das hieße ja dann, das, was ihm ohnehin gehört, gehört ihm dann. Da muss was anderes dahinter stecken. Das hebräische Wort, das hier mit Eigentum übersetzt ist, ist ein sehr eigenartiges Wort. Und das ist ein wunderbares Wort. Skula, ihr müsst euch das nicht merken. Das heißt Eigentum, aber im Sinne von Schatz. Der Schatz, das war das private Vermögen eines großen Königs. Könige besaßen damals alles. Wenn jemand König wurde, gehörten ihm die Straßen, die Felder, die Gebäude, das ganze Volk. Es gehörte ihm einfach alles. Aber dieses Wort Schatz meint seinen privaten Reichtum, schöne und wertvolle Gegenstände, die sein persönlicher Besitz waren. Was Gott hier sagt, ist, ich liebe euch bereits. Ich habe mich euch bereits verpflichtet, aber ich möchte, dass ihr das jetzt erwidert. Gehorcht mir, damit wir eine Beziehung der gegenseitigen Freude haben können. Gehorcht mir, weil ihr erkannt habt, dass ich euch schätze, dass ich es gut mit euch meine. Schauen wir uns den Anfang der 10 Gebote an. Ich bin der Herr, dein Gott. Und dann geht es nicht gleich weiter mit, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Nein, Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Das gilt auch für dich und mich, obwohl wir keine Sklaven in Ägypten waren. Wir waren auf andere Weise versklavt. Was sagt Gott damit? Er sagt, ich habe meinen Teil getan. Ich habe auf die tiefsten Bedürfnisse deines Herzens gehört. Ich hörte dich in deinem Elend schreien. Ich hörte dich in deiner Unterdrückung und Sklaverei schreien. Und ich kam zu dir. Jetzt erwidert es. Was ich euch in den Geboten zeige, ist das, was mich erfreut. Ich freue mich an Ehrlichkeit. Ich freue mich über Integrität. Ich freue mich über Gerechtigkeit. Ich freue mich an der Liebe. Legt euer Glück in mein Glück und dann werdet ihr mein Schatz sein. Das, was Gott freut und das ist interessant, das sind ausnahmslos Dinge, die uns auf lange Sicht glücklich machen. Er freut sich über Ehrlichkeit, weil so unser Miteinander gelingen kann und wir es genießen können. Er freut sich über Gerechtigkeit, weil er selbst gerecht ist und es uns gut geht, wenn wir danach leben und so weiter. Das Erste, was die Gebote machen, ist also dir zu zeigen, wie sehr Gott dich liebt und dich einzuladen, diese Liebe zu erwidern. Denn mit Liebe sollen wir antworten. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das berühmte Schma Israel, höre Israel, aus dem 5. Buch Mose im Kapitel 6. Auch das gilt nicht nur für Israel oder die Israeliten damals, sondern Jesus bezeichnete das als das größte Gebot, zusammen mit der Liebe zum Nächsten. Gott zu lieben hat sehr viel mit deinem Herzen zu tun. Damit sind nicht Gefühle gemeint oder womöglich romantische Gefühle. Damit ist der innere Mensch gemeint. Wie dein Herz in Wirklichkeit funktioniert, wie dein innerer Mensch tickt, das kannst du an den Geboten ablesen. Bevor Gott sagt, morde nicht, lüge nicht, stehle nicht, sagt er, hab keine anderen Götter neben mir. Und gleich danach, mach dir keine Götterbilder. Warum? Weil wir dazu neigen, andere Dinge wichtiger werden zu lassen als Gott. Und daran liegt es, wenn wir es nicht schaffen, großzügig zu sein, wenn wir es nicht schaffen, zu lieben, wenn wir es nicht schaffen, die Wahrheit zu sagen. Wir machen uns zu Sklaven irgendwelcher Dinge oder Werte. Nehmen wir an, du sagst hin und wieder nicht die Wahrheit oder nicht die ganze Wahrheit oder du verfälschst die Wahrheit so ein ganz kleines bisschen. Und der Grund dafür ist vielleicht, dass du Angst vor der Reaktion des anderen hattest, dass der andere dich nicht annehmen würde oder dass du irgendwie dumm dastehen würdest. In dem Moment war dir etwas anderes wichtiger als das, was Gott wichtig ist. Die Gebote sind ein wunderbares Werkzeug, um zu verstehen, was dich wie ticken lässt. Aber sie sind keine Bedienungsanleitung, wie man in den Himmel kommt. Sie sind ein Versprechen. Gott verspricht, so wirst du, wenn du mir gehorchst. Du wirst nicht den Nachbarn bestehlen und falls du es doch tust und dabei erwischt wirst, den Diebstahl des Stricks vielleicht noch zugeben, aber verschweigen, dass am Ende des Stricks noch eine ganze Kuh dran hing. Du wirst nicht mit der Frau eines anderen schlafen und wenn es noch so reizvoll oder üblich geworden ist und so weiter. Wenn du mit mir gehst, wenn du den Bund, den ich dir anbiete, annimmst und einhältst, dann werde ich dich so verändern, dass ihr alle in Frieden und Liebe und Respekt miteinander lebt. Die 10 Gebote sind die 10 Freiheiten Gottes. Das ist keine Last, die uns von außen auferlegt wird und die unsere Freiheit begrenzt, sondern sie zeigen uns den Weg, wie wir die Freiheit, die Gott uns geschenkt hat, nicht verlieren. So würde Gott sich als Mensch benehmen. So hat er sich in Jesus Christus als Mensch benommen. So geht es zu, wenn Gottes guter Wille unser Verhalten prägt. Mit jedem Gebot wird ein Geschenk beschrieben, das Gott uns anvertraut. Gott hat zuerst gezeigt, wie sehr er liebt. Dann zeigt er, wie diese Liebe täglich gelebt werden kann, innerhalb eines befreiten Volkes. Die 10 Gebote beschreiben die Welt und ihren Schöpfer vom innersten Wesen her. Sie beschreiben, wie Leben lebendig bleibt. Die Gebote sind kein Weg zum Ziel, sondern beschreiben, was mit Menschen geschieht, die mit Gott unterwegs sind, die also das Ziel schon erreicht haben, Gott. Und wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann macht er aus uns ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern sein und ein heiliges Volk. Das wird im Neuen Testament im 1. Petrusbrief aufgegriffen. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das er sich zu eigen machte, damit ihr verkündet die Wohltaten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Das galt und gilt den Juden, das galt und gilt den messianischen Juden, das galt und gilt uns Christen. Ein Königreich von Priestern, also jeder von uns ein Priester, eine Priesterin, jede und jeder von uns im Dienst, jede und jeder von uns ein priesterlicher König, ein königlicher Priester. Das will er aus uns machen, uns wieder einsetzen in unser eigentliches Amt als Mensch, nämlich königliche Priester zu sein, diese Welt priesterlich zu regieren und im Ebenbild Gottes zu prägen. Damit erinnert er uns auch, vergiss nicht, wer du bist. Du bist nicht irgendwer, du bist königlich und priesterlich. Jesus formuliert das in der Bergpredigt so: Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Das interpretiert man oft so, wenn ich ein gutes Leben führe und wenn ich gute Werke tue, werden die Menschen sehen, wer Gott ist. Ja, das ist richtig. Aber Jesus sagt hier nicht so, meine Lieben. Ich habe euch die ganzen Seligpreisungen aufgesagt und auch sonst noch vieles erklärt. Jetzt macht mal, jetzt seid ihr dran, jetzt müsst ihr das können. Auch in der Bergpredigt sagt Jesus, das ist es, wohin ihr verwandelt werdet, wenn ihr mir folgt. Das ist das Leben, in das ich euch einlade. Vielleicht denkst du dir, ja, das ist ja schön, dass ich geliebt werde, dass Gott mich aus Gnade rettet und so weiter. Aber er ruft mich auch noch in eine Liebesbeziehung. Erst die 10 Gebote mit einer Reihe von Verhaltensregeln und jetzt auch noch das. Ich soll Gott von ganzem Herzen lieben. Ich soll Gott zum Mittelpunkt meines Herzens machen. Das werde ich nie schaffen. Da kann ich nur sagen, vergiss nicht den Adler, der dich trägt. Unterschätze nicht den Adler, der dich auffängt, immer und immer wieder. Und es passiert ja auch nicht im Handumdrehen. Du erkennst die Schönheit und Erhabenheit Gottes und seiner so guten Gebote, schnippst mit dem Finger und schon bist du ein königlicher Priester und das Licht der Welt. Nein, dahin wirst du verwandelt. Die Bibel nennt das Heiligung. Schauen wir im 2. Buch Mose ein Stück weiter ins Kapitel 24. Da passiert etwas Seltsames. Mose hat von Gott die Gebote und diverse Rechtsbestimmungen bekommen und kommt zum Volk zurück. In Vers 7 steht, dann nahm er das Bundesbuch und las es dem Volk vor. Und sie sprachen, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und wir wollen darauf hören. Alles wollen wir tun. Wäre es nicht realistischer gewesen zu sagen, wir werden gehorchen. Meistens. Naja, manchmal. Hin und wieder. Wir werden gehorchen. Einige von uns. Manche. Aber sie sagen, wir alle wollen alles tun. Und dann besprengt Mose das Volk mit Blut. Ich muss gestehen, ich fände das total eklig. Und für uns ist es ja auch irgendwie seltsam. Aber damals hat man einen Vertrag nicht ratifiziert, indem man ein Stück Papier unterschreibt. Damals, und das findet man öfter im Alten Testament, hat man einen Vertrag abgeschlossen, indem man symbolisch die Vertragsstrafe durchgespielt hat. Dass Mose das Volk mit Blut besprengt, bedeutet also, wenn wir nicht alles tun, was wir versprochen haben, und wir haben es freiwillig versprochen, dann soll unser Blut vergossen werden. Das ist eine ernste Sache. Alles wollen wir tun. Und wenn sie nicht gestorben sind, aber sie sind gestorben. Sie haben eben nicht alles gemacht, was sie versprochen haben. Eigentlich haben sie so gut wie gar nichts von dem gemacht, was sie versprochen haben. Weder die Israeliten damals noch wir heute machen das in der Regel aus bösem Willen, wenn wir Gott nicht gehorchen, wenn wir uns an seine Gebote nicht halten. Meistens ist es Dummheit, die Dummheit, uns andere Götter zu bauen, anderes wichtiger werden zu lassen als Jesus Christus. Und deswegen schwebt über uns, wie ein Damoklesschwert, die Konventionalstrafe, also unser eigenes Blut. Aber warum wird unser Blut nicht vergossen? Die Antwort folgt Jahrhunderte später. Jesus Christus hob in der Nacht, in der er verraten wurde, einen Kelch hoch und sagte etwas zu einer Gruppe von Männern, die sich im zweiten Buch Mose sehr gut auskannten. Er sagte: Das ist mein Blut des Bundes. Daran erinnern wir uns jedes Mal, wenn wir das Abendmahl feiern. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Was bedeutet das? Am Kreuz wurde das Blut Jesu Christi vergossen. Er hat die Vertragsstrafe, die Konventionalstrafe auf sich genommen. Er hat den Fluch auf sich genommen, damit wir den Segen bekommen können. Er sieht Gott, er gehorcht Gott. Eigentlich verdient er also was ganz anderes. Wir verdienen es, dass unser Blut vergossen wird. Aber er nimmt unseren Fluch auf sich, damit wir seinen Segen haben können. Wir werden also nicht nur aus Gnade gerettet, wir werden nicht nur aus Gnade in den Bund gebracht, sondern wir bleiben aus Gnade im Bund. Das bedeutet, dass du keine Angst vor dem Anspruch der Gebote Gottes haben musst. Du kannst dir vor dem Hintergrund der Gebote dein Leben anschauen, was warum schief läuft und schon die Person sehen, die Gott aus dir machen will. Die Gebote Gottes geben uns eine tiefe, intime Beziehung zu Gott. Sie zeigen uns das tiefste Innenleben unseres Herzens. Sie machen uns zum Licht der Welt. Und sie bringen uns zum Blut Christi und in den neuen Bund. Wenn du denkst, dass der Zweck der Gebote darin besteht, dir zu helfen, in den Himmel zu kommen und Gott dazu zu bringen, deine Gebete zu erhören und dich zu segnen, wird nur keiner dieser Punkte in deinem Leben verwirklicht werden und du wirst auch nicht gerettet werden. Das sagt die Bibel. Nimm dankbar das Geschenk Gottes an. Nimm dankbar die guten Gebote Gottes an. Geh dankbar in den neuen Bund mit Jesus Christus, in einen Bund fürs Leben, fürs ewige Leben. Lass dich von ihm verwandeln, Stück für Stück, aber unaufhaltsam. Schau dir an, was Jesus für dich getan hat. Schau es dir an. Sieh genau hin. Werde dir bewusst, wie unfassbar groß sein Opfer für dich war. Wie unendlich tief seine Liebe zu dir ist. So tief, dass du nur mit Liebe antworten kannst. Und sei dir sicher, dass er dich immer trägt. Amen.